Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon ist heute Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. In Deutschland gibt es 20 evangelische Landeskirchen, die zum Teil sehr groß sind, zum Teil aber auch ziemlich klein. Und da liegt die Frage auf der Hand, braucht man die wirklich alle? Schon seit Jahren wird mehr oder weniger offen in der evangelischen Kirche in Deutschland darüber diskutiert. Lassen sich Geld und Ressourcen sparen, wenn kleine Kirchen fusionieren? Und wenn ja, wie groß ist der Verlust? Was geht verloren, wenn einzelne Kirchen in größeren aufgehen? Wir gehen auf diese Diskussion ein in dieser Sendung und wir lassen Pro und Contra zu Wort kommen. Und wir sprechen über Sterberituale in Zeiten von Covid-19 und über einen alten Totenkult innerhalb der christlichen Kirchen, der gerade wieder neu interessant wird. Grenzziehungen sind immer Kinder ihrer jeweiligen Zeit und sind dann aus der historischen Distanz oft nicht immer ganz nachvollziehbar. Vor allem, wenn die historischen Voraussetzungen dieser Grenzziehung so gar nicht mehr da sind. Das kann man in Deutschland ganz gut beobachten an der Grenzziehung zwischen den Bistümern der katholischen Kirche bzw. den jeweiligen Gliedkirchen der evangelischen Kirche in Deutschland. Da gibt es zum Beispiel die kleine Lippische Landeskirche, die grob gesagt das Gebiet des Landes Lippe umfasst. Ein deutscher Staat, der seit gut 100 Jahren nicht mehr existiert, soweit so klar. Aber dann gibt es quasi direkt nebenan auch noch die evangelisch-lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe. Die aber liegt ebenfalls grob gesagt auf dem Gebiet des Fürstentums Schaumburg-Lippe. Das gibt es natürlich auch nicht mehr. Und diese Kirche ist dann im Übrigen auch noch mal ein ganzes Stück kleiner als die lippischen Nachbarn. In Zeiten perspektivisch sinkender Einnahmen durch Kirchensteuern, da wird dann die Frage, braucht man diese einzelnen kleinen Gliedkirchen wirklich noch? Da wird diese Frage immer drängender gestellt. Nur die Gleichung, weniger Landeskirchen gleich weniger Ausgaben, die ist nicht so eindeutig, wie man auf den ersten Blick meinen könnte. Wir haben Pro- und Kontrastimmen versammelt.
Ja, die Grenzen der jetzigen Landeskirchen stammen aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Dass die auf bestimmte Fragestellungen heute nicht reagieren, das ist mit Händen zu greifen, das wissen auch alle. Also der Druck nimmt zu an der Stelle.
Sagt Thies Gundlach, Vizepräsident im Kirchenamt der EKD. Die EKD macht keinen Hehl daraus, dass die kleinen Landeskirchen keine Zukunft hätten. Auch die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt, früher Präses der EKD-Synode, hatte kürzlich gefordert, die Zahl der Landeskirchen zu reduzieren. Das sehen die Kleinen naturgemäß anders. Joachim Liebig ist Kirchenpräsident der Evangelischen Landeskirche Anhalts, der mit 30.000 Mitgliedern kleinsten Landeskirche.
Was für uns jetzt hier in Anhalt tatsächlich bedeutsam ist, wir sind die einzig verbliebene öffentlich-rechtliche Institution in den Grenzen von Anhalt.
Diese Grenzen beziehen sich auf das alte Fürstentum und von 1918 bis 1945 den späteren Freistaat Anhalt, gelegen zwischen Harz und Fläming.
Nachdem nicht zuletzt zu Zeiten der DDR dieses Identitätsmoment ganz bewusst an die Seite geschoben wurde, sind wir als Landeskirche auch in der Verantwortung, so eine regionale Identität wiederzubeleben, nicht etwa aus Nostalgie, sondern weil es nach meinem Dafürhalten gerade auch in unserer Zeit besonders bedeutsam ist, zu sagen, es gibt eine regionale Identität, die dann auch die Freiheit schafft, zu sagen, ich kann mich auch letztlich sogar um globale Themen kümmern.
Gerade in einer zunehmend globalisierten Welt könne eine regional verankerte Landeskirche so etwas wie Heimat schaffen.
Also es geht um diese Regionalität, die halte ich nicht für nostalgisch, sondern die halte ich für notwendig angesichts der zwingenden Globalisierung, in der wir leben. Ansonsten wird Heimat, dieser Begriff wird dann in vollem Umfang von Menschen in Anspruch genommen, denen ich diesen Begriff nicht gönne.
Nämlich Nationalisten und Rechtsextremen. Doch das ist nicht ganz billig. Der Haushalt dieser kleinen evangelischen Landeskirche Anhalts wird zu einem Viertel aus Zuwendungen der Westkirchen finanziert. Rund 4 Auto- oder Zugstunden weiter westlich, die Lippische Landeskirche mit Sitz in Detmold, ist die große unter den kleinen. Sie hat 150.000 Mitglieder. Ihr Gebiet umfasst seit Mitte des 16. Jahrhunderts das des Landes Lippe, das 1947 ins Bundesland Nordrhein-Westfalen eingegliedert wurde. Dietmar Ahrens ist sich dieser jahrhundertealten Tradition bewusst. Er ist als Landessuperintendent Leiter der Lippischen Landeskirche.
Für viele Menschen ist, glaube ich, so diese Identifikation mit dieser Region, mit Lippe, spielt schon eine große Bedeutung. Und da passt das dann gut rein, dass wir eben auch in derselben Region als Landeskirche tätig sind.
Und er nennt ein weiteres Argument, das für eine kleine Landeskirche spreche. Lippe sei eine Kirche der kurzen Wege.
Also man erreicht die Menschen schnell, wenn man mit denen reden will. Das sind keine langen Prozeduren oder so. Man kennt sich. Das ist oft ein Vorteil, kann manchmal auch ein Nachteil sein. Aber ich glaube, so diese Nähe zu den Menschen und die Nähe auch der landeskirchlichen Institutionen zu den Menschen, das würden viele schon als auch einen großen Vorteil sehen.
Doch der anhaltinische Kirchenpräsident Joachim Liebig will das Argument einer größeren Identität mit kleinen Landeskirchen nicht überbewerten.
Also ich glaube, man kann grundsätzlich sagen, im Protestantismus bezieht sich die Identität von Gemeindegliedern wesentlich zunächst erstmal auf die eigene Gemeinde und dann in der Regel noch auf den jeweiligen Kirchenkreis. Die landeskirchlichen Strukturen sind auch nach meinen Erfahrungen in größeren Landeskirchen eher von ferner Bedeutung.
Und auch beispielsweise die Austrittszahlen sprechen nicht unbedingt dafür, dass Protestanten die kleinen Landeskirchen seltener verlassen als die großen.
Ich glaube, da spielt auch die Größe oder die Kleinheit gar keine Rolle, sondern wir sind dann als Kirchen in jeder Hinsicht Teil eines gesellschaftlichen Entwicklungsstranges, der bei uns eben weiterhin in die Säkularität läuft und in die Individualisierung.
Bischof der dritten kleinen Landeskirche, nämlich der von Schaumburg-Lippe, ist Karl-Hinrich Manske. Er kontert ein Argument, das oft gegen kleine Landeskirchen angeführt wird. Man müsse Doppelstrukturen vermeiden. Dem hält Manske entgegen:
Unsere Landeskirche hat keine mittlere Ebene. Sie ist in der Größe eines Kirchenkreises in anderen Landeskirchen eine eigene Landeskirche. Wir haben zwei Superintendenten, aber nur eine übergemeindliche Handlungsebene, die Landeskirche selbst. Und wir haben eine sehr schmale Verwaltung.
90% der Kirchensteuergelder würden den Kirchengemeinden zugutekommen, betont der Bischof.
Wenn man nun dieses Modell auf die EKD-Ebene oder andere große Landeskirchen übertragen würde, würde das einen enormen Schub dort für gemeindliche Arbeit geben. Aber wir erwarten ja gar nicht die Schaumburgisierung der EKD. Aber Doppelstrukturen oder Verwaltungskosten würden nicht eingespart werden, wenn man die evangelisch-lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe auflösen würde. Sondern es gäbe mehr Verwaltung, mehr Wasserkopf als jetzt.
2009 fusionierten die evangelische Kirche in Thüringen und die der Kirchenprovinz Sachsen zur evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. 3 Jahre später entstand die Nordkirche aus der Fusion der Nordelbischen Kirche, der Landeskirche Mecklenburg sowie der Pommerschen Kirche. Diese Landeskirchen selbst beurteilen die Fusionen im Nachhinein naturgemäß vor allem positiv. Doch sind nach Einschätzung von Beobachtern die Einsparungen in der Verwaltung und beim Personal geringer ausgefallen als erwartet. Die Befürchtung der kleinen Landeskirchen, nach einer Fusion mit einer großen, geht ihre Bedeutung verloren. Als Beispiel nennt der anhaltinische Kirchenpräsident Joachim Liebig die evangelische Kirche der schlesischen Oberlausitz, die 2004 mit Berlin und Brandenburg in der EGBO aufging.
Mein Eindruck ist tatsächlich, dass es sehr schwer fällt, dann noch etwas von dieser Identität, dieser spezifischen Identität, gerade auch in Abgrenzung, sagen wir, zum Großraum Berlin aufrechtzuerhalten.
In der Lippischen Landeskirche hat man bereits Fusionserfahrungen. Vor 4 Jahren haben sich die jeweiligen Sozialwerke zur Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe zusammengeschlossen. Trotz der positiven Erfahrungen steht der Detmolder Landessuperintendent Dietmar Ahrens einer Fusion seiner Landeskirche skeptisch gegenüber.
Ich glaube, die Gefahr würden hier viele auch sehen, dass, wenn wir jetzt in eine Fusion gehen würden, sagen wir mal mit unserer Nachbarkirche Westfalen, dass natürlich dann die Bedeutung dessen, was hier geschieht, im Blick auf die gesamte Kirche natürlich geringer würde. Und die Frage, wie sehr hat man dann noch Einfluss aufs Ganze, auf die Entscheidungen für die ganze Kirche, die würde sich natürlich schon auch massiv stellen, das glaube ich schon, ja.
Vom Fusionsfieber kann also keine Rede sein. Doch wenn die finanzielle Lage gerade der kleinen Landeskirchen immer schwieriger wird, dann wird sich auch der Druck zu Fusionen massiv erhöhen.
Braucht man die kleinen Landeskirchen noch? Michael Hollenbacher zu dieser Frage Pro- und Kontra-Stimmen eingesammelt. Die Covid-19-Pandemie berührt direkt oder indirekt fast jeden Aspekt unseres Lebens und das gilt auch für das Ende des Lebens. Sterben ist ja in allen Religionen etwas, das von vielen zum Teil sehr detailliert ausgearbeiteten Ritualen begleitet wird. Ritualen, die oft mit Nähe und mit Gemeinsamkeit zu tun haben. Und in Zeiten von Kontaktbeschränkungen ist sowas oft nicht mehr drin oder eben nur sehr eingeschränkt. Auf der anderen Seite aber bieten Religionen auch Rituale, die gerade während der Pandemie Orientierung geben können für das Leben, aber auch für das Sterben. Mit diesem Spannungsverhältnis hat sich eine Tagung in Kassel beschäftigt und Ludger Fittgau hat für uns zugehört.
Die Berührung eines Sterbenden, das ist für gläubige Menschen mehr als ein körperliches Geschehen. In der leibhaftigen Präsenz eines anderen Menschen könne sich Gottes Nähe vermitteln, sagt der katholische Theologe Andreas Lob-Hüdepohl. Er erinnert daran, die Krankensalbung, die in der katholischen Kirche früher als letzte Ölung bezeichnet wurde, sei ein Sakrament. Das deutsche Seuchenschutzgesetz nehme darauf Rücksicht, so Lob-Hüdepohl.
Das Infektionsschutzgesetz, das geltende, sieht vor im § 30 Absatz 4, dass neben Notaren immer auch Seelsorgern der Zugang zu abgeschirmten, zu isolierten, zu abgesonderten, wie das im Gesetz hat, zu gewähren ist, nicht kann, ist vorausgesetzt, dass sie Schutzkleidung tragen. Das ist natürlich völlig klar, nicht? Aber daran zeigt sich eigentlich, dass der Gesetzgeber um die höchste Bedeutsamkeit eigentlich von der zumindest seelsorgerischen Begleitung von Sterbenden und Schwererkrankten, also von Abgesonderten, auch ausgeht.
Der Heidelberger Gerontologe Andreas Kruse will sich allerdings mit Schutzkleidung für Seelsorgerinnen und Seelsorger in Zeiten der Pandemie nicht abfinden. Kruse leitete einst eine Expertenkommission der Evangelischen Kirche in Deutschland zu Themen rund ums Altern. Er begleitet auch Demenzkranke beim Sterben. Andreas Kruse fordert, in der jetzigen Phase der Pandemie müssten endlich Schnelltests die Schutzkleidung am Sterbebett ersetzen, damit ein Hautkontakt möglich werde.
Um auch den Körper des Schwerkranken oder Sterbenden zu berühren, das halte ich für sehr, sehr, sehr wichtig. Wir sagen natürlich immer, der geht da mit Schutzkleidung rein und so weiter. Aber das ist natürlich schon auch nicht nur etwas, was einen Menschen sozusagen körperlich von einem weghält und entfremdet, sondern es ist natürlich auch ein großer geistiger Verzicht. Und ich glaube auch, wenn man das in die Dimension des Glaubens hebt, dass sich natürlich auch in dieser körperlichen Berührung auch etwas zutiefst Geistiges und natürlich auch etwas Göttliches zum Ausdruck bringt. Und man muss das benennen. Man muss es benennen, um auch klarzumachen, was wir einem Menschen vorenthalten, wenn wir eine nicht tiefgreifende Begleitung eines Sterbenden betreiben.
Im Islam wird das Sterben eines Menschen mit der Hadsch verglichen, der Pilgerreise nach Mekka, sagt die muslimische Theologin Muna Tatari, Juniorprofessorin an der Universität Paderborn. So sei es Tradition, das Gewand, das jemand während seiner Hadsch trug, später zum Totenhemd zu machen. Außerdem werden Füße und andere Körperteile parfümiert.
Also was in der islamischen Tradition, glaube ich, eine hilfreiche Brücke ist für den Moment, wo halt keiner wirklich weiß, was dann kommt. Auch wenn es viele Nahtoderzählungen gibt, aber das ist ein Übergang in eine Welt, wo wir keine Geschichten zu haben. Und wenn jetzt der Trauerprozess über die Totenbekleidung und über das Parfümieren zurückgebunden ist an die Hadsch-Rituale, wo ich, wenn ich zur Hadsch aufbreche, die Auflage, bevor ich überhaupt aufbrechen darf, unter anderem die ist, mich mit all denen zu versöhnen, mit denen ich im Clinch bin. Zumindest es ernsthaft zu versuchen, mich zu versöhnen. Denn ist das sozusagen auch etwas, was ich mittrage in den Sterbeprozess und was zusammen helfen soll, demjenigen, der stirbt und denjenigen, die sie begleiten, an Rituale anknüpfen zu können, die sie vorher schon kennen und die in dem Moment möglicherweise Halt geben können.
Die Seelsorge reicht in allen großen monotheistischen Religionen traditionell über den Todestag hinaus. Sie bieten eine Vielzahl von Ritualen an, die den Angehörigen das Abschiednehmen erleichtern. Der katholische Theologe Andreas Lob-Hüdepohl erinnert an das sogenannte Sechs-Wochen-Amt, eine etwas vergessene Messfeier im zweiten Monat nach dem Tod eines Menschen. Einst diente dieser Gottesdienst dazu, weiter entfernt lebenden Angehörigen die Möglichkeit zu geben, anzureisen und Abschied zu nehmen. Ein Trauerangebot, das in Pandemiezeiten hilfreich sein könnte, so Lob-Hüdepohl. Muna Tatari wiederum beschreibt, muslimische Trauerrituale nach dem eigentlichen Todestag würden denen im Christentum ähneln.
Es folgen dann traditionell drei größere Trauerphasen. Das ist zum einen die dreitägige Phase, in der es vor allem darum geht, den Tod bekannt zu machen unter Verwandten, Angehörigen, Betroffenen. Die Familie wird in der Zeit nach Möglichkeit nicht alleine gelassen. Es ist immer jemand bei ihr, die Familie und die Angehörigen und die Betroffenen empfangen Besucher und sind aber, weil sie nicht alleine gelassen sind, nicht in der Verpflichtung, die Gäste auch noch bewirten zu müssen, sondern sind alleine da, um Anteilnehmer zu spüren, und all das andere tun die anderen Besuchenden.
Dann schließe sich eine Trauerphase von ungefähr 40 Tagen an, die von der Vorstellung getragen sei, es brauche diese Zeit, bis die Seele ganz das irdische Dasein verlassen habe. Regelmäßige Koranrezitationen und Erzählungen über die Verstorbenen prägen diese Phase, in der nach Möglichkeit keine große fröhliche Feier veranstaltet werden sollte, so Tatari. Nach Abschluss eines Trauerjahres werde in der Regel noch einmal das Grab besucht. Muna Tatari und Andreas Lob-Hüdepohl sind Mitglieder im 26-köpfigen Deutschen Ethikrat, ebenso wie der Gerontologe Andreas Kruse. Er greift auf den antiken Philosophen Plotin zurück, um noch einmal den existenziellen Prozess des Sterbens zu betonen, der auch in einer Pandemie so würdevoll wie möglich gestaltet werden müsse. In seiner Mystik habe Plotin von der individuellen Seele gesprochen, die beim Sterben wieder in der Weltseele aufgehe. Genauso sei es mit dem Geist.
Deswegen Plotin gesagt hat, das Verlassen der Welt ist einer der größten Übergänge, die der Mensch zu gestalten hat. Es gehört mit zu dem Größten, was der Mensch erlebt und gestaltet. Und da wird klar, wenn wir dann in der völligen Einsamkeit, der Kriege, der Konzentrationslager oder jetzt eben in der völligen Einsamkeit eines Zimmers, das von anderen Menschen, vor allen Dingen vertrauten Menschen, nicht betreten werden darf, sterben, das ist eine uns auch existenziell zutiefst berührende Situation.
Sterben in Zeiten der Pandemie. Ludger Fittgau hat für uns eine Tagung in Kassel beobachtet. Der Mensch ist, wir haben das gerade auch schon gehört, durchaus kreativ darin, einen Umgang mit dem Tod zu finden, ihn durch Rituale, symbolische Handlungen zu fassen zu kriegen, ihn auch erträglicher zu machen. Ein Ritual, das zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert in ganz Nordeuropa verbreitet war, bis hin sogar zu einem zeitweisen Boom, das waren Totenkronen. Damit hat man versucht, den Angehörigen der Toten den Gedanken erträglicher zu machen, dass da ein Mensch gestorben ist, bevor er oder sie heiraten und Nachkommen zeugen konnte. Diese Totenkronen, das waren Grabbeigaben, oft aber nicht immer in Form von Kronen. In einer kleinen Dorfkirche in Brandenburg, die in der Nähe von Potsdam, wurden durch Zufall vor einigen Monaten einige dieser Beigaben wiederentdeckt. Ein kulturhistorisch bedeutender Schatz, Zeugen eines Rituals, das zwar schon lange nicht mehr praktiziert wird, das aber in einer zunehmend säkularen Umgebung auf überraschend großes Interesse stößt. Annika Jensen hat die Dorfkirche in Derwitz in der Nähe von Potsdam und ihre Totenkronen besucht.
Totenkronen wurden Verstorbenen in die Hand oder in den Arm gedrückt oder neben den Kopf gelegt, sowohl bei Katholiken als auch bei Protestanten. Allerdings nur bei unverheiratet Verstorbenen. Die Beerdigung wurde als Vermählung mit Christus gefeiert. Der Brauch verschwand Anfang des 20. Jahrhunderts aus vielen Kirchen Europas. Immer wieder werden vor allem in Brandenburg solche Totenkronen entdeckt. Doch der Umfang und der Zustand des Fundes in Derwitz überrascht. 18 Objekte umfasst die Sammlung. Für Sebastian Meves, Pfarrer der Christophorus-Kirchengemeinde, sind die Totenkronen Teil des Volksglaubens.
Volksglaube wird mit dem christlichen Glauben gerne natürlich verbunden, um es annehmbarer zu machen. Und dementsprechend ist dann der Glaube, dass die Hochzeit, also die Hochzeit, der Triumph des Lebens ist. Weil mit der Hochzeit passiert Folgendes. Zwei Familien werden verbunden durch Mann und Frau. Und die sorgen dafür, dass diese Familien weiter existieren, weil sie auch Kinder zur Welt bringen. Und damit ist eine Grundsicherung da. Vater und Mutter werden geehrt. Das Leben wird geehrt dadurch. Man stirbt nicht aus. Und wenn dann ein Kind stirbt oder ein unverheirateter junger Mann, der keine Nachfahren gezeugt hat, das ist eine Tragödie für eine Familie. Und diese Menschen haben nicht das Glück gehabt, diese Hochzeit zu erleben. Und deswegen wurden sie sozusagen nochmal mit Jesus Christus vermählt, um im Nachhinein eine Hochzeit zu haben.
Zunächst waren die Totenkronen aus Weidenruten oder Zweigen gefertigt. Später wurde die Gestaltung dieser Grabbeigabe so aufwendig und kunstvoll, dass die Totenkronen in den Kirchen ausgestellt wurden. Sie wurden quasi zu Denkmälern. Auch in Derwitz. Was hier einst im Kirchenraum ausgestellt war, sind aber keine Kronen im engeren Sinn. Es sind Kissen, sogenannte Schlummerkissen, auf denen die Daten der Verstorbenen eingestickt sind. Sebastian Mees erläutert, warum die Totenkronen für die Kirchen allmählich zum Problem wurden.
Mit der Zeit wurde aus diesem Schlummerkissen- und Totenkronenbrauch auch eine Art Totenkult. Und das ist etwas, was dann Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts natürlich in der evangelischen Kirche nicht mehr funktioniert hat, weil überspitzt getrieben, man kam in die Kirche rein und es waren nur Totenkronen da. Und man dachte, Moment, was feiern wir eigentlich? Und der christliche Glaube geht von einem lebendigen Gott aus. Ja, und dagegen steht der Tod. Jesus Christus ist ja gerade in den Tod gegangen, damit wir leben können. Und damit wir leben können, brauchen wir Feiern, wir brauchen Frohsinn und wir brauchen keinen Totenkult. Dafür stehen wir einfach nicht. Und deswegen sind die dann irgendwann aus den Kirchen verbannt worden.
Das Interesse an den Totenkronen in Derwitz ist groß. Und das, obwohl in Brandenburg nur eine Minderheit mit der Kirche verbunden ist. 14,6% der rund 2,5 Millionen Brandenburger sind Mitglied der evangelischen Kirche. Bei der katholischen Kirche sind es 3,6%. Kunsthistoriker waren vor Ort. Ein Förderkreis setzt sich für die Restaurierung der Totenkronen ein. Für Sebastian Mees hat das Interesse an dem Fund aber auch etwas zu tun mit einer Sehnsucht, mehr über die eigene Familiengeschichte zu erfahren. Von einigen der Verstorbenen leben nämlich noch heute Nachfahren in Derwitz.
Dann herauszubekommen, wer war das, von welcher Linie stamme ich ab und oh, das war die Schwester meines Urgroßvaters. Und darum heißt meine Großmutter auch so, an Gedenken und so, da kommt Familiengeschichte. Das hat nichts mit Religion zu tun oder mit Glauben oder Kirchenmitgliedschaft, sondern das hat was mit Geschichte zu tun.
Pfarrer Sebastian Mews sieht in diesem Interesse an den Totenkronen auch eine Chance, dass sich die Menschen mit ihrem Glauben auseinandersetzen.
Wenn die Geschichte etwas mit Kirche zu tun hat, mit Glauben zu tun hat, kann es natürlich den einen oder anderen nochmal dazu anregen, über seinen eigenen Glauben nachzudenken. Das heißt nicht, dass dadurch jetzt Massen an Menschen in die Kirche eintreten, weil da Totenkronen drin liegen. Aber es heißt, es interessieren sich Menschen für ihre Vergangenheit, um daraus zu lernen, in der Gegenwart die Zukunft zu gestalten.
Mews beobachtet, wie die meisten Kirchengemeinden in Deutschland schrumpfen. Auch wenn von den 3.900 Bewohnern in den 5 Dörfern, die zu seinem Sprengel gehören, immerhin 800 Mitglieder der Kirchengemeinde sind, also rund ein Fünftel. Kulturelle Güter wie die Totenkronen oder die Orgeln berühmter Orgelbauer in den Dorfkirchen können, so glaubt Sebastian Mews, dabei helfen, Menschen für die Kirche zu interessieren.
Das Schöne an unserer Region ist, dass wir fast 50% unserer Taufen sind Erwachsenentaufen, Bekenntnistaufen. Das spricht für diese Region, das spricht dafür, dass hier lebendig in der Gemeinde gearbeitet wird, dass Menschen auf Menschen zugehen und das sind die Begegnungen, die dazu beitragen, in die Kirche einzutreten.
Für Mews steht allerdings ohnehin längst fest, Kirchenmitgliedschaft lässt sich nicht mehr an einem Dokument festmachen, sondern vielmehr an Taten.
Ja, wir sehen, es werden immer weniger. Wir sehen aber auch, dass Menschen, die nicht zur Kirche gehören wollen, aus den verschiedensten Gründen, sich trotzdem in ihrer Gemeinde engagieren. Und das sind genauso Mitglieder, weil sie sich unter den Geist Gottes stellen und für die Gemeinschaft da sind. Und da gibt es ganz, ganz viele sozusagen, die im Hintergrund agieren, die wir als Karteileichen nicht haben, sondern als lebendige Gemeindemitglieder.
Totenkronen in Derwitz in Brandenburg. Annika Jensen war für uns dort. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier gibt es jetzt die Sprechstunde mit aktuellen Informationen aus der Medizin. Das Thema dort, Krankheitsangst und Hypochondrie, unterschätztes Leiden. Und da können Sie sich wie immer mit Fragen und Anregungen beteiligen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464. Und für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.